weil eben tatsächlich die Familie im Vordergrund steht. Biblisch auch, nicht? Wenn Sie, man kann ja zum Beispiel an diese Sache denken mit dieser Leviratsforderung, wenn ein Mann stirbt, dann ist der jüngere Bruder verpflichtet, mit der Witwe nochmal ein Kind zu zeugen, wenn der bis dorthin kein Kind hatte, damit für den das Fortleben gesichert ist. So ging das dort schon los. Und das bleibt zunächst mal auch noch so. Und natürlich gibt es zugleich auch dieses Bild der Zweierheit, das sollte man auch nicht unterschlagen. Von Anfang an wird gesagt, Gott ist der Bräutigam des Volkes Israel. Und da hinein gehört ja auch das Hohelied. Man fängt jetzt wieder an, es auch ein bisschen in dieser Weise zu lesen. Wir haben uns an sich angewöhnt, von Herder her zu sagen, das sind einfach profane Hochzeitsgesänge. Und auf irgendwelchen komischen Umwegen und Diskussionen ist das dann in die Bibel hineingekommen. Also man stärker sieht, dass das wirklich fundamental ist und dass das Paulus ja dann auch übernimmt und sagt, auch die Ehe ist eben ein Geheimnis, weil sie hinweist auf das Verhältnis von Christus und seiner Kirche, die eben seine Frau ist, seine Braut ist. Und dass man von dort her sich ja grundsätzlich fragen könnte, was ist überhaupt mit der Sexualität? Warum haben wir das überhaupt so entworfen, wenn man einen heute Biologen fragt, werden die meisten sagen, das ist halt zur Mischung der Gene gegen die Fressfeinde. Wenn Sie etwas reflektiertere Biologen finden, dann geben die zu, wir wissen es eigentlich nicht, warum das verteilt sein muss auf zwei Personen. Im Pflanzenreich gibt es zweihäusige und einhäusige Pflanzen. Also es funktioniert auch so, dass das gemischt werden kann, ohne dass sich zwei Personen damit beschäftigen. Sodass ich persönlich, ich sage es auch ungeniert, also der Meinung bin, dass das letztlich tatsächlich nur von dort her verständlich wird, was hier zwischen Gott und seiner, mit der Schöpfung passiert.
Also dass dieses Gegenüber von Mann und Frau, männlich im Prinzip, weiblich im Prinzip, Zeugendem, Empfangenden und so weiter, dass das irgendwie in der Urordnung angelegt ist.
Das meine ich. Und deswegen, ein Blick darauf fällt ja schon, wenn man sieht, wie eben in den Religionen die Hochzeit so ein großes Fest ist. In vielen Kulturen wird es 7 Tage gefeiert. Die Juden sagen, weil das eben einfach die 7 Tage der Schöpfung sind im Ganzen, aber dass das auch sonst verbreitet ist von dort her und dass eigentlich da immer der Gedanke drin steckt, die Hochzeit ist eine Hochzeit von Himmel und Erde.
Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Unterschied, wie Ehe dann später sich entwickelte, wo der Vertragsgedanke durchkam. Vielleicht können Sie es an einem Beispiel konkret machen. Was macht das denn für einen Unterschied für ein Paar aus, ob es eher in diesem Familienkontext eingebettete Verständnis von Ehe hat oder ob da dieses Zweier-Vertragsverhältnis dahinter steht. Was macht das für einen Unterschied?
Eben, was macht den Unterschied, dass im ersten Fall es nicht so an dem Gefühl und am Glück der hängt. Natürlich haben die Leute immer geträumt, dass der Partner oder die Partnerin, jetzt je nachdem von welcher Seite man ausgeht, die jetzt auf die Familien sich einigen, dass das zugleich jemand ist, den man selber mag und liebt. Wo man das weiß dann und mitbekommt. Das war immer der Wunsch der Menschen. Man will eben irgendwo bei jemandem aufgehoben sein. Das sollte man gar nicht unterschlagen. Aber zugleich war das zurückgefahren. Es war nicht so stark, das hat die Romantik dann gebracht, so stark besetzt mit dem Gefühl, wie das heute bei uns ist, sondern zuerst erstmal war es also diese ökonomischen und politischen und sonstigen Überlegungen, die zwischen den Familien spielen und von dort her wurden nicht bloß bei den Dynastien die Familien geschlossen, die Ehen geschlossen. Dann kommt eben mit dem 17., 18. Jahrhundert dieses Naturrecht. Der Einzelne hat hier selber zu bestimmen und muss das selber machen. Und dann kriegt es diese Gestalt des Vertrags, von dem wir gesprochen haben, wobei dann natürlich auch die Möglichkeit auftaucht, den aufzulösen. Also die Entwicklung ist genau die, dass früher die Ehe von der Großfamilie getragen wurde, sodass auch wenn zwischen denen Spannungen waren, die sagten, jetzt reißt euch zusammen und habt euch nicht so. Man lebt hier nicht, um glücklich zu sein, sondern das Leben ist halt, wie es ist. Dass jetzt das in den Vordergrund rückt und dann nicht mehr die Familie die Ehe trägt, und damit auch dann die Neigung der Partner, wenn man sich dann eben da trifft und findet, dann wird es eben hingenommen. Und so stark war das auch nicht mit der emotionalen Bindung, nicht immer, wenn man das so verfolgt. Dass jetzt eben durch diese Vertragsidee die Sache, die Stabilität gefährdet wird. Mhm. Weil sie jetzt so stark auf der persönlichen Neigung abhängt und die Frage ist, wie die durchhält. Und dann kommt noch dazu, wenn wir jetzt diese Fortentwicklung haben, weg von der Großfamilie zu dem, was die Soziologie dann die Familie conjugale nennt, die Gattenfamilie, hat das Dürkheim genannt, dann wird es noch mal schwieriger, jetzt sich zu behaupten, wenn die ganzen Glücks- und Sinnerwartungen sich jetzt auf den einen Partner konzentrieren, der ja nicht der liebe Gott ist. Und deswegen eigentlich der Sache kaum gewachsen ist, wobei ja das Problem ist, dass hier jeder den anderen übersteigt. Man könnte sagen, wenn A dem B nicht genügt, dann wird also doch B dem A genügen. Nein, jeder erwartet vom anderen mehr, als der geben kann, und jeder kann weniger geben, als vom anderen erwartet wird. Das ist die merkwürdige Situation, weil man hier so diese Ganzerwartung hineinsteckt und die eben in dieser Form schwer zu erfüllen ist.
Wie lösen wir es denn vom Philosophischen her auf?
Wie lösen wir auf? Dann meine ich, dass der erste Schritt der wäre, was immer man also zu diesen merkwürdigen kantischen Definitionen da sagen soll, dass erstmal es darum geht, um nochmal auf Kant zu kommen, diesen Grundgedanken, dass ein Mensch niemals bloß zum Mittel gemacht werden darf, sondern dass er in gewisser Weise erstmal wirklich ein Würdewesen ist, der zu respektieren gehört. Aber vielleicht sollte man nicht gleich so hart so anfangen, sondern gehen wir doch mal einen Schritt zurück und nehmen wir wirklich auf und sagen, heute heiratet man aus Liebe, aus Faszination vom anderen her, dass man damit beginnt, und dann wäre das biblisch tatsächlich erstmal dieser Gedanke auch des Hohen Liedes, zu sagen, hier treffe ich auf einen Menschen, wo ich einfach hingerissen bin und mich wundere, dass es sowas überhaupt gibt, und ganz erstaunt bin, dass der auch von mir also angetan ist und dass sich da vielleicht was ergeben würde. Das heißt, an sich ist man in der Begegnung mit einem Menschen, der einen jetzt so fasziniert, so hingerissen, dass man erstmal sich gar nicht traut, was zu sagen und zu wollen. Und dass einem hier aufgeht, nicht bloß das Was, sondern dass das, der Zauber des anderen oder so, dass man eigentlich sich bei dem bedanken will. Wie oft habe ich das erlebt bei Studenten, wenn es so zwischen ein Pärchen geklippt hat, dass dann erstmal er oder sie also zu mir kamen, sagten, ja, es ist ja unglaublich, wer bin ich denn, und dass jetzt dieses tolle Gegenüber mich da also irgendwie mag oder hat, das habe ich immer wieder erlebt. Allerdings gleich verbunden mit einem zweiten Gedanken, andererseits, wenn der auf mich oder wenn die auf mich reinfällt, dann ist ja vielleicht die doch nicht so ganz in Ordnung, wie oder er. Also dieser Gedanke, der dort auftaucht, wer auf mich reinfällt, kann das eigentlich richtig sein? So wie das einer von den Marx Brothers gesagt hat, der Club, der mich aufnimmt, den gehe ich nicht. Also das ist mir immer wieder begegnet, dass Leute, also da, denn wer von uns ist schon wirklich ganz so mit sich zufrieden? Man sieht die eigenen Grenzen und die eigenen Einschränkungen. Man muss den Leuten was vorspielen, man muss sich inszenieren. Und jetzt kommt einer oder eine und ist von einem fasziniert. Und dann sagt man sich, na, ob das wohl stimmt oder ob das richtig läuft. Und wo es mir erst mal darauf ankam, den Leuten zu sagen, bitte trauen Sie sich, sich dem anderen zu glauben. So haben sie nämlich überhaupt angefangen, habe ich den Leuten dann gesagt, als Baby. Wurde man von, wenn man Glück hatte, also von den Eltern, von der Mutter, vom Vater und von den Verwandten, was so war, begrüßt als eben als was Tolles. Man erfuhr dort, es ist gut, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und das haben wir damals erstmal einfach so hingenommen und haben das so geglaubt. Und dann beginnt so zu wirken allmählich das Realitätsprinzip, und dann fragt man sich, trägt sich das eigentlich durch? Und jetzt ist die Frage, ob man sich traut, sich wieder jemandem zu glauben. Das meine ich, ist ein wichtiger Punkt.
Wobei es ja tatsächlich so ist, dass wohl sowohl Mütter als auch Verliebte oft zunächst mal ein wenig eine rosarote Brille aufhaben und tatsächlich an dem anderen wirklich nur die Eigenschaften sehen, die man gerne schön findet.